Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Willkommen zum Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act, und zwar Episode 18, in der es um die Sicht eines Herstellers gehen wird. Bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, zunächst ein freundliches Hallo an meinen Co-Host Hubertus von Rönne. Hallo, lieber Hubertus.
Hallo, lieber Martin.
Ja, bei uns ist heute Christopher Peschel. Er ist Lead Counsel Customer Service bei Siemens Healthineers, also einem Hersteller. Von was wird er uns gleich verraten? In Erlangen. Mit Erlangen verbindet mich, dass ich dort meine Doktorarbeit verteidigt habe und auch einen Kollegen, der jetzt bei Siemens Healthineers arbeitet, dort in dieser Disputation kennengelernt habe. Insofern durchaus positive Erinnerungen an Erlangen. Ja, Herr Peschel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Und vielleicht mögen Sie noch einen Satz zu Ihnen und vor allem zu Siemens Healthineers sagen.
Ja, sehr gerne. Auch ein Hallo von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Wie schon erwähnt, ich bin bei Healthineers der Lead Counsel für den Bereich Customer Services. Daneben bin ich auch einer der Kollegen aus der Rechtsabteilung, der die Umsetzung des Data Acts bei Healthineers begleitet. Siemens Healthineers, vielleicht ein, zwei, drei Worte. Was machen wir? Was ist von Relevanz für uns? Siemens Healthineers, ein DAX-Unternehmen in Deutschland, ein Hersteller von Medizinprodukten. Wir haben unterschiedliche Geschäftsbereiche. Wir haben die bildgebenden Medizinprodukte, kennen Sie bestimmt auch schon, das sind die Röntgengeräte, die Magnetresonanztomographen, Computertomographen. Wir sind aber auch tätig in der Diagnostik. Wir haben auch Laborstraßen, wo also zum Beispiel Blut oder andere Körperflüssigkeiten analysiert werden können. Wir sind auch in der Krebstherapie tätig. Wir haben also auch Linearbeschleuniger zur Behandlung von Krebs. Und letztlich sind wir auch tätig in der bildgebend unterstützenden Therapie, also tatsächlich am Patienten, tatsächlich auch im OP, im Operationssaal. Überall dort sind unsere Geräte nicht nur in der EU, sondern auch weltweit zu finden.
Prima, also ein wichtiges Unternehmen für unser aller Gesundheit, vielfach im Einsatz. Ich habe selber schon die eine oder andere Erfahrung gemacht mit liegend Siemens lesend oder Healthineers lesend, vertrauend natürlich. Es geht ja heute um Daten, es geht um Data Act, nicht so sehr darum, ob die Maschinen funktionieren oder nicht, das werden sie sicherlich tun. Vielleicht steigen wir mal ein bisschen in die Praxis. Wenn Sie von solchen Geräten geredet haben, welche Daten fallen denn da eigentlich bei der Nutzung an und inwieweit sind diese Daten für Sie als Hersteller und für Sie als Healthineers wichtig?
Also mal so ein bisschen eine Vorstellung zu geben, auch über die Datenmengen, über die wir hier reden. Bei unseren größeren Geräten ist es durchaus so, dass hier Datenmengen im Bereich Gigabyte pro Tag generiert werden. Was fällt da alles drunter? Was muss man sich darunter vorstellen? Es gibt einfache Messdaten, zum Beispiel der Heliumfüllstand bei einem Magnetresonanztomographen, oder es gibt auch Temperaturmessungen, die durchgeführt werden. Es gibt darüber hinaus aber auch und insbesondere Logfiles, die von den Geräten mitgeschrieben werden, wo letztlich das Gerät protokolliert, was ist alles passiert, welche Funktion wurde wann ausgeführt, vielleicht unter Umständen auch Hinweise darauf geben, wenn es eine Fehlfunktion gibt. Auch das haben wir. Natürlich gibt es darüber hinaus dann aber auch Daten, die dann am Ende unmittelbar bei den Krankenhäusern landen, die Bilder, die Aufnahmen, die generiert werden und die dann natürlich von den Ärzten auch für die Diagnose verwendet werden. Also es gibt hier unterschiedlichste Gruppen von Daten, die unsere Geräte generieren.
Vielleicht können wir da nochmal nachhaken und nochmal genauer gucken, wer denn eigentlich mit diesen Daten dann alles was zu tun hat. Vielleicht können Sie auch für unsere Zuhörer noch ein bisschen beleuchten, wer denn so die Kunden auch sind, die da mit den Daten dann vielleicht auch zu tun haben oder an den Interesse haben. Wer spielt da also alles mit um die Daten?
Also zunächst mal sind es am Ende des Tages unsere Kunden, Krankenhäuser, Ärzte, die die Resultate verwenden. Also die Bilder für ihre weitere Behandlung oder für ihre Diagnose verwenden. Und daneben ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil auch ein Servicedienstleister, der sich um die Gerätschaften kümmert, der dafür sorgt, dass die Gerätschaften verfügbar sind, dass sie auch funktionieren. Der hat weniger Interesse an den Bildern, die generiert werden, als vielmehr an den reinen technischen Daten. Ich erwähnte vorhin schon zum Beispiel die Logfiles oder auch Messwerte. Daneben gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, im Hinblick auf die Gerätschaften für Krankenhäuser zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, die unterstützen, die Gerätschaften optimal zu nutzen. Das sind dann Mehrwertdienstleistungen, die erbracht werden können. Und auch hier kann es von Interesse sein, Daten aus dem Gerät zur Nutzung, Auslastung, Verwendung zur Verfügung zu haben, um einem Krankenhaus an der Stelle dann auch eine Mehrwertberatungsleistung zum Beispiel zur Verfügung stellen zu können.
Ja, das ist interessant. Vielleicht aber eine ganz kurze Nachfrage, weil wir jetzt in der Vergangenheit mehrfach Hersteller auch hatten, die dann oder Konstellationen, die dann auch Wartungsverträge angeboten haben. Da gab es häufig eine Korrelation. Wie ist das bei Ihnen? Stellen Sie nur die Geräte her oder gibt es da dann auch seitens Siemens Healthineers andere Dienstleistungen noch von Ihnen selbst?
Wir haben tatsächlich ein buntes Portfolio an unterschiedlichen Dienstleistungen für Krankenhäuser, allen voran natürlich auch Wartung und Reparatur, um Krankenhäuser zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Gerätschaften eine maximale Zeit für das Krankenhaus zur Verfügung stehen und dann auch für den Patienteneinsatz genutzt werden können. Also das sind tatsächlich rein technische Dienstleistungen, ich sagte ja Reparatur und auch Wartung. Es gibt auch bei unseren Gerätschaften eine regelmäßige Wartung, die erfolgen muss. Wir haben da auch Verschleißteile, die getauscht werden müssen. Also da sind wir auch natürlich aktiv. Aber auch darüber hinaus, ich habe vorhin angesprochen, gibt es sicherlich auch Mehrwertleistungen für Krankenhäuser. Und auch hier haben wir etwas im Portfolio, was wir Krankenhäusern anbieten können, einfach um die Gerätschaften noch effizienter und noch besser nutzen zu können.
Es gibt aber auch Dritte, die diese Leistung anbieten. Also es ist sozusagen nicht der Regelfall und nicht immer so, dass ich mein MRT-Gerät bei Ihnen kaufe und anschließend von Ihnen auch warten lasse, sondern da gibt es sozusagen Wettbewerb auf der, wenn man so will, Marktstufe.
Absolut, es gibt da auch andere Mitspieler auf dem Markt, die vergleichbare Leistungen anbieten.
Ja, okay. Vielleicht noch mal ein bisschen reingegraben in dieses in die Daten, die da anfallen. Was wir jetzt aus unseren Gesprächen, auch ein bisschen aus der Mandatsarbeit kennen, ist, dass, sagen wir mal, traditionell viele Daten beim Hersteller landen und so ein bisschen nach dem Motto verfahren wird, ja, wir nehmen halt einfach erstmal alles, was wir kriegen können. Nicht so sehr aus bösem Willen natürlich, sondern eher, weil man denkt, wir haben sowieso dort eine Leitung, wir müssen bestimmte Daten haben, um unsere Wartungsverpflichtungen vernünftig erfüllen zu können, etc. Aber eben auch, um jetzt erstmal Daten zu haben. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie denn, also Sie, aber Ihre Leute, einen konkreten Überblick, welche Daten von jedem Endgerät jeweils anfallen? Wie ist das in der Praxis? Wie kann man sich das vorstellen?
Also tatsächlich werden die Geräte ja letztlich auch bei uns designt und entwickelt. Und im Rahmen natürlich des Entwicklungsprozesses haben wir auch Einfluss und Kontrolle darüber, welche Daten ein Gerät am Ende des Tages generiert. Und wir haben für uns auch einen gewissen Überblick natürlich, welche Daten die Gerätschaften generieren. Ist letztlich am Ende des Tages auch erforderlich, weil auch wir, Sie haben es ja gerade eben schon erwähnt, müssen mit diesen Daten arbeiten zu bestimmten Zwecken. Denken wir mal an die Pflichten, die ein Medizinproduktehersteller treffen, zum Beispiel aus der Medizinprodukte-Richtlinie. Also wir haben auch gewisse Überwachungspflichten und dazu ist es natürlich erforderlich, dass wir auch gewisse Informationen von den Geräten bekommen. Und das sind am Ende des Tages natürlich auch Daten, die wir für unsere Überwachungspflichten verwenden. Und deswegen wissen wir natürlich auch, was dem Grunde nach mit diesen Daten passiert. Also wir haben hier einen gewissen Überblick, welche Daten generiert denn das Equipment und was machen wir am Ende des Tages mit diesen Daten. Einfach aufgrund des Entwicklungsprozesses.
Und wie viele von diesen Daten, haben Sie da eine Abschätzung für, wie viele von den Daten landen nur bei Ihnen und wie viel von den Daten werden dann auch von anderen genutzt? Wie muss man sich das so vorstellen? Ist das ein Prozess, der automatisch im Hintergrund läuft oder gibt es da viel Diskussionen und Austausch?
Also Stand heute, auch ohne den Data Act, haben wir hier schon immer eine Transparenz an den Tag zu legen. Und Stand heute ist es auch schon so, dass Informationen auch für Dritte, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, zum Beispiel Wettbewerber im Markt zugänglich sind. Also auch Stand heute können Wettbewerber schon auf Informationen, die hilfreich sind im Bereich Reparatur und Wartung, eben zum Beispiel Fehlermeldungen in Logfiles, zugreifen. Diese Möglichkeiten existieren schon heute schon. Wenn Sie mich jetzt konkret fragen, wie das Verhältnis ist von Daten, die zu uns fließen und von Daten, die von Dritten abgerufen werden können, da tue ich mich jetzt sehr schwer, das wirklich einzuordnen und da eine konkrete Zahl zu geben. Aber es ist definitiv so, dass wir schon heute schon ein gewisses Sharing haben.
Und wie erfolgt das? Ja, ganz kurz, noch die Nachfrage. Ist das über eine Plattform oder direkter Zugriff auf die Geräte oder so? Also einfach, dass wir so ungefähr das Gefühl haben, wie das in der Praxis abläuft. Also stecke ich da meinen Dongle in das Gerät rein und ziehe da Daten raus oder ist das über eine Plattform, die bei Ihnen liegt? Wie ist das organisiert?
Da sind wir tatsächlich schon mitten auch in Herausforderungen, die der Data Act mit sich bringt. Wenn man im Bereich Medizinprodukte tätig ist, da ist es gar nicht so einfach, eine Schnittstelle an das Gerät zu produzieren, weil ich dann plötzlich in Konflikt vielleicht mit anderen regulatorischen Anforderungen komme. Also mit einem Dongle ist es nicht immer so einfach. Stand heute ist es aber so, dass tatsächlich die Informationen und Daten auf dem Gerät eingesehen werden können.
Okay, ja, meine Fastfrage ging in die gleiche Richtung, wie da jetzt der Zugriff sozusagen passiert. Ich habe selber Mandanten, die in dem Bereich, also gerade bei CT-Geräten, Dienstleistungen anbieten, quasi einen Remote-Operator versuchen zu installieren und die berichten natürlich auch über die Themen, die man da hat, wenn man da jetzt dem Krankenhaus sagt, wir haben hier ein super Hardware, die wir dazwischen schalten wollen und dass dann manchmal der Hersteller sagt, wollen wir auch ein Wörtchen mitreden, weil wir haben ja auch bestimmte Regularien zu erfüllen. Jetzt hatten Sie den Data Act schon angesprochen, Pre-Data Act, Post-Data Act, jetzt 12. September ist bald. Vielleicht mal ein bisschen ausgeholt, was bedeutet der Data Act für Sie, für die Healthineers? Wo sehen Sie da Änderungen auf Sie zukommen?
Also ich erwähnte schon, wir haben grundsätzlich schon eine Strategie gefahren, dass wir im Hinblick auf Daten und Datenverarbeitung Transparenz an den Tag legen gegenüber unseren Kunden und dass wir da auch bezüglich des Zugänglichmachens von Informationen schon in der Vergangenheit einiges zugänglich gemacht haben und bereitgestellt haben. Nichtsdestotrotz muss man ehrlicherweise sagen, der Data Act ist natürlich ein substanzieller Eingriff, auch für uns als Unternehmen. Also die Anforderungen, die der Data Act mit sich bringt, alle umzusetzen, ist zeit- und kostenintensiv und hat bei uns natürlich auch einiges an Auswirkungen bis hin in die R&D von unseren Produkten mit sich gebracht. Auch da kann man sich natürlich überlegen, wir reden beim Data Act zum Beispiel von Umsetzungszeiten von circa 2 Jahren, die man dann so hatte. Die Entwicklungszyklen, die wir haben für unsere Gerätschaften, gehen natürlich deutlich über 2 Jahre hinaus. Und das ist dann schon für uns eine echte Herausforderung, alleine mit diesen 2 Jahren Umsetzungsfrist zurechtzukommen.
Wie haben Sie das denn grundsätzlich gemacht? Also der Data Act war ja jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre im Grunde schon so in der Anbahnungsphase mit verschiedensten Diskussionsrunden, dann letztendlich den Verhandlungen, dem Trilog und der Verabschiedung und dann dieser Karenzzeit. Wie sind Sie bei Siemens Healthineers mit dem Thema von Beginn an umgegangen?
Also wir haben versucht, als Siemens Healthineers uns relativ früh einzubringen in die Diskussionen zum Data Act, auch Informationen zuzuliefern, Industriesicht zuzuliefern, in den Gesetzgebungsprozess mit einzugreifen und da auch die Industrieposition mit einzubringen. Wir waren da also auch sehr früh aktiv gewesen und haben dann
Media Data Act tatsächlich bei uns umzusetzen, ein firmenweites Projekt aufgesetzt mit Beteiligten aus unterschiedlichen Abteilungen, also mit Fachexperten aus unterschiedlichsten Abteilungen. Ich erwähnte ja, das beginnt bei R&D. Das bedarf natürlich auch Qualität. Ich erwähnte ja schon, wir sind in einem stark regulierten Umfeld. Das heißt, ich habe da sehr starke Qualitätsanforderungen, die ich einhalten muss. Natürlich auch Legal. Es geht ja natürlich auch um Rechtsfragen bei der ganzen Sache. Und am Ende natürlich ist auch die Business-Perspektive nicht zu vernachlässigen. Ja, das ist natürlich auch ein ganz relevanter Faktor, der berücksichtigt werden muss. Und von daher haben wir ein disziplinenübergreifendes Projekt aufgesetzt, mit dem wir die Umsetzung des Data Acts angehen.
Was war denn so die Reaktion der Kollegen, als sie das erste Mal von dem Data Act erzählt haben? Vielleicht in den verschiedenen Bereichen, sie sagten Commercial, Engineering. Haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen oder haben die Interesse geäußert oder gelangweilt abgewunken?
Also die Reaktionen waren tatsächlich quer durchs Unternehmen sehr, sehr ähnlich. Und das war, ja, Sie haben es eigentlich schon erwähnt, zunächst mal eigentlich zweigeteilt. Das eine war die Frage, ja, was ist denn jetzt neu? Wir machen doch da schon relativ viel. Ich hatte das ja schon zu Beginn erwähnt. Und nachdem wir da ein bisschen in die Details gegangen sind und gesagt haben, was ist denn eigentlich neu, ist es dann eher die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ja, und sich fragen, und das ist wirklich das, was der Gesetzgeber sich ausgedacht hat. Also eher ungläubiges Kopfschütteln als ein freundliches Begrüßen.
Können Sie das vielleicht ein bisschen noch auf die Spitze bringen? Was sind denn die Sorgen? Was sind denn die Sorgen, die Kollegen da umtreiben oder umgetrieben haben oder noch umtreiben wahrscheinlich?
Also wenn ich vielleicht erstmal die grundsätzliche Sorge, die uns als Unternehmen in Gänze auch so ein bisschen umtreibt, ist, der Gesetzgeber verfolgt ja hier einen bestimmten Zweck. Es geht hier darum, eine gewisse Datenliquidität zu schaffen, Daten für einen Markt zugänglich zu machen und letztlich auch den Wert, den potenziellen Wert, der den Daten innewohnt, zu heben. Und die erste Gedanke, der uns dazu kam, ist, das ist ja ein hehres Ziel, aber der Data Act scheint jetzt nicht das geeignete Mittel, um dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Also die Sorge ist hier, dass hier wirklich sehr viel Mühe, Geld und Zeit aufgewendet wird, einen falschen Weg. Und ganz konkret, wenn man das jetzt tatsächlich runterbricht, ich hatte es ja schon erwähnt, das geht bei uns bis ins R&D hinein. Also wir müssen de facto tatsächlich unsere Produkte ja umdesignen, ja, um auch mal die Sprache aus dem Data Act mit aufzugreifen, um Daten zugänglich zu machen. Und das geht bis an die Wurzeln hinein, damit das am Ende des Tages auch rechtskonform umgesetzt werden kann. Also hat bei uns tatsächlich substanzielle Auswirkungen auf sehr, sehr viele Prozesse.
Ja, da sprechen Sie die Konzeptionspflicht an, ne? Also für die Zuhörenden, die jetzt da nicht ganz so im Bilde sind, es gibt ja einerseits den Datenzugang, darüber haben wir schon in vielen Interviews gesprochen, ja, dass der Betreiber eines IoT-Gerätes und die Geräte, von denen Herr Peschel gesprochen hat, sind halt solche IoT-Geräte, die halt Daten zum Hersteller funken gegebenenfalls oder dort abrufbar machen. Der Datenzugang ist das eine, dass ich erstmal als Nutzer, als Krankenhaus in dem Fall, ein Recht darauf habe zu erfahren, welche Daten werden da eigentlich verarbeitet und nach Hause geschickt und welche diese Daten zu bekommen. Sprechen wir gleich mal darüber vielleicht, ob was davon eigentlich von Nutzen ist für die Betreiber der Geräte. Und dann aber eben auch perspektivisch mit einer bisschen längeren Frist die Daten direkt am Gerät auslesen zu können, ne? Und da eben nicht darauf angewiesen zu sein, sich da jetzt irgendwie als Bittsteller die Daten irgendwie schicken zu lassen oder irgendeinen Zugang zu liefern, sondern dass man die irgendwie am Gerät auslesen können soll. Jetzt sagten Sie da schon, schwierig. Das heißt aber, dass Sie das jetzt einplanen, die Geräte entsprechend anzupassen und wie kann man sich das vorstellen, was ist sozusagen der, wird sicherlich nicht von Gerät zu Gerät, wird sicherlich verschieden sein, aber wie kann man sich das vorstellen, wie geht man das an? Die Ingenieure dann geprüft, wo man so einen Direktzugang gewähren kann? Gibt es jetzt eine App für jedes MRT-Gerät? Wie kann man sich das so vorstellen?
Also ich erwähnte ja schon, der Direktzugang ist
nicht unbedingt einfach bei uns im Geschäftsumfeld, weil wir auch noch andere Faktoren berücksichtigen müssen. Und ein Zugang über eine Download-Lösung ist einfacher umsetzbar in unserem Geschäftsbereich. Das ist einfach eine Variante, die da doch einiges an Vorteilen mit sich bringt. Und wie könnte so eine Lösung dann tatsächlich aussehen? Ja, die Daten über eine Plattform, eine Cloud sozusagen, zur Verfügung stellen, sodass der Nutzer dann über einen einfachen Login in einen Account die Möglichkeit hat, auf die von seinem Gerät generierten Daten zuzugreifen und dann auch nach Wahl diese Daten herunterzuladen, um sie dann nach Gusto zu verwenden.
Sprich, das, auch da geht es ja um die, also die Sensordaten, über die Sie vorhin schon gesprochen haben, ne? Also irgendwelche Temperaturen, Verschleiß, die man da misst, Sachen, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Welche Daten sind da so jetzt aus, oder anders, bekommen Sie entsprechende Anfragen von Kundenseite an solchen Daten und wenn ja, an welchen? Weil mit vielen Daten werden die ja insbesondere, wenn sie die Wartung durch Sie machen lassen, gar nicht so furchtbar viel anfangen können.
Also Stand heute ist die Rückmeldung von unseren Kunden im Hinblick auf den Data Act sehr überschaubar. Unsere Kunden haben den Fokus auf anderen Themen. Der Gesetzgeber beschäftigt sie mit Cybersecurity-Themen zum Beispiel oder auch anderen Themen, die von größerer Relevanz aktuell sind für Kunden. Es gibt durchaus einige sehr, sehr, sehr wenige Kunden, die ein gewisses Interesse haben, zum Beispiel ein genaues Verständnis über die Auslastung von Geräten zu entwickeln, um sich dann selbst Gedanken zu machen, wie sie das besser machen können an der Stelle. Da gibt es ein gewisses Interesse und ich sagte es vorhin auch schon, es ist auch so, dass natürlich gewisse Informationen aus Logfiles, die mitgeschrieben werden, für eine Reparatur und für eine Wartung hilfreich sind. Und da haben dann auch andere Unternehmen, die da Reparaturleistungen zum Beispiel anbieten, ein Interesse dran, diese Informationen auszulesen, was sie, wie gesagt, auch statt heute schon können, sondern ist da nicht unbedingt eine große Weiterentwicklung zu erwarten.
Also einmal die Wettbewerber, das hatten Sie jetzt, glaube ich, sehr deutlich gesagt, dass die können heute schon an die Daten dran, jedenfalls die wichtigsten Daten, die für solche Wartungsverträge zuständig sind. In der Zielsetzung der EU steht ja auch, Sie hatten es eingangs auch schon gesagt, ganz groß auch drin, neue Geschäftsmodelle, Innovation. Und zwar die Idee hinter dem Data Act ist, wenn man jetzt mehr Daten grundsätzlich auch kombinieren kann, gibt man dann jungen Unternehmen innovativen Abteilungen in großen Unternehmen die Möglichkeit, Neues zu schaffen. Sehen Sie dieses Potenzial denn in dem Data Act und auch in der Datenmenge, die Sie so um sich herum sehen?
Also wir haben bis jetzt, ich erwähnte es ja gerade eben, wenig Anfragen da bekommen. Es gibt auch wenig Unternehmen, die auf uns zukommen und Interesse äußern an gewissen Dateninformationen, um sie eben genau zu diesem Zweck zu verwenden, also um sie zu kombinieren oder neu anzuordnen, dann eine zusätzliche Dienstleistung darauf aufbauend anzubieten. Also von außen wird da relativ wenig an uns herangetragen. Ich erwähnte auch zu Beginn die Datenmengen, über die wir hier reden. Das ist durchaus nicht zu vernachlässigen. Und hier muss man eher vermutlich davon ausgehen, dass Dritte, wenn sie Zugriff auf diese Daten bekommen, zunächst einmal vermutlich überfordert sein werden. Einfach ob der schieren Menge der Informationen, die dort dann auf sie einprasselt. Deswegen, ich glaube, in unserem Geschäftsumfeld, das hatte ich auch schon erwähnt, wird der Data Act vermutlich das Ziel, was er sich gesetzt hat, kaum erreichen. Das ist einfach nicht das Richtige und auch nicht der richtige Ansatz, so wie es im Moment gefahren wird.
Okay. Es ist ja, Sie sind ja, die Healthineers sind ja selber ein sehr innovatives Unternehmen. Theoretisch denkbar wäre ja auch, dass jetzt jemand bei Ihnen im Business-Kontext oder von den Business-Leuten auf die Idee kommt, na, wenn wir das jetzt für alle machen müssen, dann fragen wir doch mal unsere Kunden, ob wir nicht deren Daten haben können von den anderen Geräten, die ja auch betreiben. Das wäre auch nochmal ein Ansatz und Sie dann möglicherweise weniger überfordert, also Ihre Leute mit den Daten, weil Sie ja vergleichbare Daten auch bekommen. Aber Ihr Punkt mit dem, die werden überfordert, ist ein wichtiger, das hören wir ja schon auch immer mal wieder, dann kriegen wir da Nullen und Einsen und ja, wissen wir jetzt, ob wir damit was anfangen können. Der Data Act sagt ja, ein strukturiertes, maschinenlesbares, gängiges Format. Gängigkeit ist ein Thema, was uns jetzt immer mal wieder beschäftigt. Gibt es denn überhaupt in Ihrem Bereich ein gängiges Format? Oder sagen Sie einfach, gängig ist für uns das Format, in dem wir die Daten bekommen haben über all die Jahre, um zu machen, was wir damit machen? Wie ist da der Ansatz? Ändert sich da was?
Also es gibt durchaus gängige Formate. Es gibt auch Datenformate, die ausschließlich wir nutzen für uns. Diese sehen wir dann auch nicht mehr unbedingt als gängig an. Die stellen wir auch nicht zur Verfügung. Aber ansonsten durchaus gibt es auch Formate, mit denen andere auch arbeiten können, die in diesem Bereich durchaus üblich sind und die wir dann anderen auch zur Verfügung stellen können. Also da sehe ich jetzt nicht das Risiko, dass die Formate als solche ein Hindernis wären für Dritte, die sich die Daten ansehen möchten, die mit den Daten arbeiten möchten.
Okay, spannend, weil da, also das ist in anderen Bereichen offensichtlich anders, wo sich da Arbeitsgruppen bilden, damit man überhaupt mal guckt, was können wir denn jetzt hier, in welchem Format die Daten überhaupt nutzen. Das proprietäre Format, was der Hersteller da seit vielen Jahren nutzt, nutzt uns gar nichts, weil die das auf ihrer eigenen Software schön verarbeiten können, aber bei uns eben nicht. Und da Streit, ich will nicht sagen, vorprogrammiert ist, ob der Detect überhaupt zu Streitigkeiten führt und wann, werden wir ja sehen, aber Streit über die Gängigkeit und über das Strukturiertheit daran möglicherweise, wie will ich sagen, vorprogrammiert ist. Nächste Frage, ein Thema, was wir hier öfter schon hatten und wir auch mit Datenschützern schon gesprochen haben, ist das Thema DSGVO, die ja nur greift, wenn es personenbezogene Daten sind. Ist es für Sie überhaupt ein Problem, weil Ihre Kunden sind ja alles Unternehmen, vielleicht wenn ein Einzelarzt, könnte man dann auch wieder auf andere dumme Gedanken kommen, aber grundsätzlich mal, haben Sie mit personenbezogenen Daten überhaupt zu tun?
Die kurze Antwort, ja, absolut. Und das ist für uns tatsächlich eine echte Herausforderung. Ich gebe mal ein Beispiel. Es geht manchmal um Daten von Angestellten unserer Kunden, die sich zum Beispiel in Systeme einloggen. Da haben sie dann einfach schon ein Login von einem User, der am Ende des Tages natürlich personenbezogen sein kann. Aber viel spannender und darüber hinausgeht, ist, wir haben unter Umständen auch eine Thematik mit Patienteninformationen. Denn letztlich werden natürlich Patienten durch unsere Geräte behandelt, beziehungsweise Diagnosen werden erstellt. Und die Informationen über die Patienten sind zum Teil auch in den Datensätzen enthalten. Und das ist auch gut und wichtig und richtig so. Denn diese Informationen können tatsächlich auch Relevanz haben, zum Beispiel für die Fehlerbehebung. Wenn ein Tisch in einem CT-Gerät zum Beispiel, also die Auflage, auf der Patient liegt, sich nicht mehr hoch und runter fahren lässt, kann das auch mit dem Gewicht des Patienten zusammenhängen. Dann ist das natürlich eine Information, die durchaus von Relevanz ist, um dann dieses Problem, der Tisch fährt nicht mehr rauf und runter, lösen zu können. Deswegen, ja, wir haben hier tatsächlich auch mit solchen Informationen zu tun und müssen uns damit auseinandersetzen.
Und wie gehen Sie jetzt damit um? Also der 12. September steht ja vor der Tür, quasi übermorgen. Wie bereiten Sie sich insgesamt, vor allen Dingen auch auf diese Frage vor? Das ist ja hochbrisant, ne? Einerseits Datenschutz, andererseits Datennutzungsrechte für verschiedenste Kundengruppen. Gibt es da eine Strategie, die Sie fahren, auch wie Sie mit den Personen, wenn wir mal anfangen mit den personenbezogenen Daten, wie Sie mit denen umgehen werden ab dem 12. September?
Also ich glaube, das Zusammenspiel DSGVO und Data Act ist höchst komplex und ist aus unserer Sicht auch ehrlicherweise unzureichend gelöst mit dem Data Act. Da hätten wir uns durchaus noch weitere Guidance gewünscht an der Stelle oder auch andere Regeln gewünscht, die uns weiter unterstützen. Aber de facto, wir tun das auch schon Stand heute. Also auch Stand heute verarbeiten wir zumindest für die Problemlösung unter Umständen personenbezogene und patientenbezogene Daten. Also dieses Setup ist Stand heute schon gegeben und das ist für uns von daher nur teilweise neu. Neu ist natürlich und spannend ist natürlich die Frage, wie können diese Daten zugänglich gemacht werden? Hier insbesondere einem Dritten.
gegenüber einem Krankenhaus, unserem Kunden, lässt sich das vielleicht noch lösen mit den bestehenden Mitteln, die wir Stand heute haben. Wir haben ja auch Stand heute Vereinbarungen mit Krankenhäusern und auch Stand heute Rechtsgrundlagen, die die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ermöglichen. Aber diese bestehen eben zunächst mal nicht mit Dritten. Und da haben wir tatsächlich eine kleine Hürde, die wir überspringen müssen. Und da haben wir dann tatsächlich für uns eine Lösung erarbeitet, die wir am Ende des Tages für tragbar halten, auch aus dem Zusammenspiel heraus zwischen DSGVO und dem Data Act. Und das ist eine Lösung, dass wir das in sehr enger Kooperation am Ende des Tages mit dem Krankenhaus machen. Das im Hinblick auf die Patientendaten am Ende der Verantwortliche, also der Controller aus der DSGVO ist und daher ähnlich wie aus dem Data Act herkommend eine Verfügungsbefugnis über die Daten hat. Ja, und da müssen wir einfach die Kooperation suchen, um mithilfe dieser Verfügungsbefugnis diese Daten dann auch zugänglich zu machen.
Ja, guter Punkt. DSGVO dürfte ja so sein, dass Sie der Auftragsverarbeiter sind. Sie kennen ja die Patienten im Zweifel nicht. Und dann ist es am Verantwortlichen zu sagen, was mit den Daten passiert. Und der muss sich natürlich davon überzeugen, ob er die Daten, wenn sie Personenbezug haben, jetzt Dritten zur Verfügung geben
Absolut.
Darf. Absolut. Ne? Und dann dafür eine Rechtsgrundlage sorgen. Und dann macht es schon Sinn, da eng mit denen zusammenzuarbeiten. Das heißt, diese Gemengelage, die von den Datenschützern, also wir hatten hier Jens Ambruck von der Hamburgischen Behörde im Podcast, der gesagt hat, der findet es also ganz genau richtig, anders geht es ja eigentlich gar nicht. Bei KI-Verordnung hätte man es vielleicht anders regeln können, aber hier sei doch klar, die DSGVO hat Vorrang, das Data Act wird es ja an mehreren Stellen so erwähnt. Das heißt, versuchen dann, aber beidem gerecht zu werden, indem sie sozusagen da unterscheiden oder indem sie, weil sie gar nicht unterscheiden können, das Regime Data Act und DSGVO versuchen zu gleichzeitig anzuwenden auf die gleichen Datensätze.
Soweit möglich versuchen wir dem genauso nachzukommen, aber natürlich am Ende des Tages und das sehen wir schon auch so, das ist ganz klar, die DSGVO geht natürlich dem Data Act dann auch vor. Ja. Und das berücksichtigen wir auch so. Aber im Ergebnis versuchen wir, soweit möglich beidem gerecht zu werden.
Wie sieht das denn jetzt aus im Hinblick auf den 12.? Erwarten Sie da viele Anfragen, wenn ein Krankenhaus jetzt am 12. auf Sie zukommt und nach Daten fragt? Worauf kann sich das Krankenhaus einstellen? Was wird die Antwort von Siemens Healthineers sein?
Also wir werden in der Lage sein, die Antwort zu geben und auch den Zugang zu den Daten dann zu gewähren, soweit die übrigen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, erfüllt sind. Also da können sich Krankenhäuser durchaus darauf einstellen, dass wir ab dem Stichtag das Gesetz dann auch entsprechend umsetzen und einhalten werden.
Da sind Sie, glaube ich, deutlich weiter als viele andere, was wir so hören. Das ist, glaube ich, eine wirklich ermutigende Nachricht. Können Sie das vielleicht ein bisschen noch erklären? Also wie muss man sich das vorstellen? Also wenn die dann Sie sagten vorhin Download, wenn die dann an eine Plattform verwiesen oder eher Hinweis auf das, was sie bisher schon haben? Oder was konkret kann man sich da vorstellen, wird am 12. anders sein als am 11. September,
wenn überhaupt? Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir das über eine Plattform lösen werden und auf dieser Plattform können sich dann auch Kunden und oder auch Dritte registrieren und dann dort Daten anfragen und diese Daten dann auch herunterladen.
Sprich, Sie haben eine Zuordnung zu dem jeweiligen Gerät, weil Sie müssen ja sozusagen die Berechtigung klären. Das ist jetzt, wenn wir Hersteller beraten, jetzt im Consumer-Produkt nochmal deutlich schwieriger. Bei Ihnen gibt es ja wahrscheinlich keine Probleme, dass die Maschine einen eindeutigen Identifier hat und diese Zuordnung zu dem Krankenhaus vorgenommen werden kann? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ganz genau. Also jede Maschine ist als solche identifizierbar und wir können dann tatsächlich auch sicherstellen, dass die Daten von einer bestimmten Maschine entsprechend der Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Okay, und sozusagen ist es dann Sache des Verantwortlichen, des Kunden in dem Fall, sicherzustellen, dass dann da nur Leute noch Zugriff haben, die da auch noch berechtigt sind und der jetzt nicht irgendwo anders ist inzwischen. Das haben wir ja auch öfter mal.
Richtig, absolut. Ja, das überlassen wir dann dem Kunden.
Neuer Punkt im Offboarding-Prozess, auch den Zugang zur Plattform kappen, wenn der Zimmer des Krankenhauses wechselt. Naja, es sind ja schon Themen, wo der Data Act dann eben auch reinspielt, dann eben auch in einen solchen Prozess.
Ja, aber die Verwaltung dieses Accounts, das überlassen wir dem Kunden. Klar. Da ist er dann selbst für verantwortlich und kann dort dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zulassen oder auch Berechtigung wieder entziehen.
Gut, jetzt haben wir gesprochen über den Datenzugang. Jetzt ist es ja so, dass Sie, die Healthineers, weiter berechtigt sein wollen, die Daten zu nutzen. Und da sagt uns hier der Data Act quasi noch on top zu allem, dass das in Zukunft nur möglich sein soll, jedenfalls für nicht personenbezogene Daten, wenn es eine gesonderte, ob gesondert, we don't know, aber jedenfalls eine Datenlizenzvereinbarung gibt. Sind Sie dieses Thema angegangen oder wie kann man sich das vorstellen?
Auch hier sind wir in der Vergangenheit schon relativ transparent gewesen, haben da auch in unseren Kundenverträgen Transparenz geschaffen, den Kunden auch mitgeteilt, was wir mit Daten tun. Das ist für uns von daher auch nur teilweise eine Neuerung, was wir jetzt hier sehen. Also da wird sich in unseren Verträgen sicherlich etwas ändern. Wir müssen dem auch nachkommen, um den 413 aus dem Data Act auch entsprechend zu erfüllen. Also ja, wir sind auch hier tätig und müssen auch hier etwas ändern, um am Ende des Tages natürlich sicherzustellen, dass auch wir die Daten, die generiert werden, weiter nutzen können. Denn auch wir haben da natürlich ein Interesse daran, diese Daten weiter zu nutzen, was am Ende aber alles natürlich Themen sind, die unsere Kunden wieder zugutekommen. Auch wir nutzen diese Daten natürlich zur Verbesserung von Produkten und zur Weiterentwicklung von Produkten, die dann am Ende wieder mittelbar natürlich allen unseren Kunden zugutekommen. Aber dieses Thema ist tatsächlich eines, was uns stark beschäftigt, wo meines Erachtens auch der Gesetzgeber einige Themen unberücksichtigt gelassen hat. Ich gebe da ein Beispiel. Unser Geschäft ist zu ca. 50% basierend auf öffentlichen Ausschreibungen, wo es sehr schwierig bis unmöglich werden wird, entsprechende Klauseln mit aufzunehmen. Heißt, wenn die Ausschreibungsunterlagen die Regelung nicht enthalten, dann gibt es die Regelung einfach nicht, was potenziell dazu führt, dass die Daten nicht mehr weiter verarbeitet werden kann, was potenziell dazu führt, dass bei uns einfach die gesamte Entwicklung verlangsamt wird und gelähmt wird, weil wir weniger Dateninput haben. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was der Gesetzgeber an der Stelle eigentlich erreichen wollte.
Interessant.
Also da sehen wir durchaus eine Herausforderung an dieser Stelle.
Auch jetzt für den Gesetzgeber, nicht? Der Gesetzgeber auf der einen Seite und dann der öffentliche Auftragsvergeber auf der anderen Seite. Bei öffentlichen Aufträgen, sagen Sie, wird es möglicherweise problematisch, weil sie in Verträge reingedrängt werden, die da nicht konform sind, wenn wir das richtig verstanden haben.
Richtig.
Das wäre natürlich, auch eine interessante Konstellation. Ja. Gibt es denn
ich würde gerne noch einen Punkt machen, den ich auch ganz interessant finde an der Stelle und bemerkenswert, was den Gesetzgeber hier umgetrieben hat. Wenn wir in die DSGVO blicken, dann sehen wir eine ganze Reihe von Rechtsgrundlagen, die die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ermöglichen. Ja, das ist einmal natürlich die Zustimmung vom Datensubjekt, das ist aber auch die Einhaltung von anderen Gesetzen, das kann sogar die Interessenabwägung sein. Und wenn wir jetzt in den Data Act blicken, dann sehen wir hier genau eine einzige Rechtsgrundlage und das ist die Zustimmung. Und da ist es natürlich schon fraglich, wieso hat der Gesetzgeber für die technischen Daten einen so viel strengeren Maßstab angelegt als für die personenbezogenen Daten, vielleicht sogar die sensiblen personenbezogenen Daten. Oder wie hat sich der Gesetzgeber vorgestellt, stellen wir sicher, dass wir unsere gesetzlichen Pflichten aus einer Medizinprodukte-Richtlinie einhalten können, wenn wir dafür die Zustimmung des Kunden benötigen? Also wie können wir Produkte überwachen mithilfe von Daten, wenn wir dafür die Zustimmung des Kunden benötigen? Das sind alles spannende Fragen, die uns im Moment umtreiben und wo wir der Meinung sind, das Gesetz hilft nicht.
Ja, Fragen, die man jetzt auch nochmal durchaus mit dem Gesetzgeber besprechen sollte. Wir hatten ja den Damian Böselager hier, auch in einem der Podcasts, der sehr aktiv mitgearbeitet hat, der auch mal wieder betont hat, es ist ein horizontales Gesetz über alle Sektoren. Wir wussten immer, dass es dort auch in einzelnen Bereichen dann viele, viele Folgefrage geben wird. Damit haben wir von vornherein leben müssen. Das ist natürlich auch das debattierfähig, war das der richtige Ansatz oder nicht. Aber nun sind wir, wo wir sind. Es bleiben viele viele Detailfragen im Gesetz selber, aber auch in der Umsetzung. Vielleicht nochmal einen Blick auf Deutschland und die Umsetzungsphase. Wir sind ja an für sich jetzt in der Phase, in der ein Durchführungsgesetz hätte schon in der finalen Abstimmung sein sollen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht vor dem 12. mehr, zumindest nicht durch den Bundestag gehen. Wie sehen Sie da den weiteren Verlauf? Und was vielleicht auch gleich als Folgefrage, was würden Sie sich denn jetzt auch von dem deutschen Gesetzgeber, aber vielleicht auch anderen behördlichen Bereichen, Sie sprachen gerade Vergaberecht, was würden Sie sich denn wünschen, um die Situation um den Data Act möglichst smooth, möglichst praktikabel zu machen?
Also zunächst mal Klarheit und Transparenz. Sie haben es ja schon erwähnt, es fehlt auch noch an der zuständigen Behörde. Zumindest gibt es noch nicht die gesetzliche Grundlage und auch noch keine offizielle Einführung, auch wenn wir natürlich im Austausch mit der Bundesnetzagentur sind. Aber die formelle Grundlage fehlt ja noch und da brauchen wir eigentlich zunächst einmal Klarheit vom deutschen Gesetzgeber. Es gibt auch noch andere Themen, wo der deutsche Gesetzgeber über sein Umsetzungsgesetz natürlich weitere Klarheit und Transparenz schaffen kann und auch schaffen muss. Ja, das ist das allererste, was wirklich von Relevanz ist, dass wir zunächst mal eigentlich wissen, was sind denn unsere Spielregeln, die ab dem 12. gelten. Ja, das ist ja tatsächlich de facto noch nicht hundertprozentig klar. Es ist schwer, ein Spiel mitzuspielen, wenn ich die Regeln noch nicht hundertprozentig kenne. Und der nächste Wunsch ist natürlich, dass die Umsetzung in einer kooperativen Art und Weise passiert. Ich sagte ja bereits, wir sind bereits in der Situation, wo wir Informationen zugänglich machen. Und da hätte es dieses Schrittes Data Act eigentlich gar nicht gebraucht an der Stelle, dieses weiteren Schrittes. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man berücksichtigen muss, auch aus der Behördensicht dann da mal draufsehen muss. Man muss auch berücksichtigen, was bedeutet denn das eigentlich für die Industrie? Ich erwähnte es vorhin, 2 Jahre Umsetzungszeit, das ist deutlich weniger als in unserem Industriezweig und bestimmt auch in einigen anderen Industriezweigen die Entwicklungszyklen. Auch das ist etwas, wo eine Behörde sicherlich gut beraten ist, wenn sie da Rücksicht darauf nimmt. Denn am Ende des Tages geht es ja nicht darum, die europäische Industrie zu schwächen, sondern zu stärken. Und deswegen muss der Ansatz, der hier gefahren wird, auch ein solcher kooperativer sein. Ja, das war am Ende ein Ziel verfolgt. Und dieses Ziel nicht mit Gewalt durchdrücken muss, sondern soweit eben im gesetzlichen Rahmen möglich in einer kooperativen Art und Weise.
Das klingt jetzt sehr kritisch. Vielleicht, wir haben das bei anderen oder Diskussionen um andere Hersteller durchaus gehört, dass es aber nicht immer so schwarz und weiß ist. Man ist da nur auf der Seite der Datenbereitsteller, sondern es gibt auch immer wieder Mischbereiche. Sehen Sie denn auch für sich bei Siemens Healthineers Möglichkeiten vom Data Act zu profitieren, vielleicht durch Zugriff auf Daten, zu denen Sie noch keinen Zugang haben, aber vielleicht zukünftig bekommen könnten?
Das ist tatsächlich ist ja das auch eines der Ziele, was der Data Act verfolgt, hier eben weiteres Geschäft zu ermöglichen und gegebenenfalls auch andere Spieler mit an den Tisch zu holen, die bestimmte Leistungen erbringen können. Und es ist natürlich auch so, dass wir Stand heute schon und sicherlich auch Stand morgen Leistungen anbieten können für Gerätschaften von Wettbewerbern. Und da kann natürlich auch der Data Act seinen Teil dazu beitragen, damit auch wir diese Leistungen, die wir Stand heute schon anbieten können, gegebenenfalls noch in einer besseren Form anbieten können. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, ist das ein Game Changer für uns? Nein.
Okay, klare Worte, Herr Peschel, vielen Dank. Vielleicht haben Sie an dieser Stelle Unrecht. Wir werden es sehen, wahrscheinlich nicht allzu schnell. Schon an der Stelle schon mal vielen Dank für die Einblicke in die Herstellersicht. Wir haben ja mit vielen schon gesprochen. Die Herstellersicht ist jetzt so klar dann einigermaßen unique. Was wir aus der Nutzerrolle sehen, ist eher Zurückhaltung, sagen wir mal, bei den Herstellern. Ich habe auch Mandanten, mit denen ich gesprochen habe, die mir ganz klar gesagt haben, wir warten jetzt erstmal ab. Das ist jetzt, sagen wir mal, etwas, was sich die Healthineers als DAX-Konzern wahrscheinlich nicht so leicht leisten können. Deshalb haben sie es auch gemacht. Haben Sie Tipps? Haben Sie Vorschläge? Haben Sie einen Herangehensvorschlag für andere Hersteller, andere Branche von mir aus, wie man umgeht mit dem Data Act? Was sollte man da jetzt machen, wenn die ersten Kundenfragen kommen?
Also der Data Act enthält ja unglaublich viele Themenkomplexe. Ja, es gibt auch Themenkomplexe, über die haben wir gar nicht gesprochen hier. Cloud Switching zum Beispiel oder auch andere Themen. Und ich glaube, man ist in erster Linie gut beraten, wenn man das tatsächlich Stück für Stück abarbeitet. Also alles auf einmal, das ist zu viel, sondern man muss sich tatsächlich hier Thema für Thema suchen und diese Themen der Reihe nach wirklich abarbeiten. Das wäre für mich der erste Tipp. Aber sonst wird man, glaube ich, erschlagen von diesem Gesetzeswerk. Man muss halt gucken, dass man da wirklich kleine Stücke formt und guckt, was ist für mich das relevanteste Thema, was ist in meinem Industriezweig das relevanteste Thema und dann der Reihe nach das Ganze abarbeiten. Natürlich immer unter dem Blickwinkel, dass ja Einhaltung von Rechts und Gesetz natürlich auch geboten ist. Und hier muss man natürlich auch sehen, inwieweit man hier in ein Risiko gehen möchte. Ja. Ein anderer Hinweis oder Tipp, den ich vielleicht auch noch mitgeben möchte. Ich glaube, man ist auch gut beraten, wenn man so weit wie möglich versucht zu standardisieren, ja, und auch zu automatisieren, ja, und hier nicht mit händischen Lösungen zu arbeiten und auch nicht mit zu viel Wahlmöglichkeiten, Optionen zu arbeiten. Denn am Ende wird das ein Monster, was man nicht mehr gezähmt bekommt. Deswegen für mich auch der zweite Tipp, möglichst viel standardisieren, um dann automatisieren zu können.
Ja, das ist etwas, was wir eigentlich konsistent in allen Sektoren sehen. Es bedarf an Standards. Man muss sich austauschen. Sie sagten, kooperativ wollen Sie das gestalten. Auch das hören wir viel. Und interessant wird es vor allen Dingen immer dann, finde ich, wenn sich die Leute, wie Sie das vorschlagen, auch an den runden Tisch setzen und mal sich austauschen, wer eigentlich welchen Nutzen von welchen Daten hat. Da kommen immer ganz interessante Erkenntnisse raus. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt alle möglichen Daten sich zu ziehen und dann überschwemmt zu werden. Und dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, sondern sich über mal die Zielsetzungen Gedanken zu machen. Und das ist auch immer unser Plädoyer hier. Leute, sprecht miteinander. Für jeden ist was drin beim Data Act, wenn wir das irgendwie vernünftig aufbauen. Würden Sie das so mittragen?
Das trage ich in jedem Fall so mit, ja. Also ich glaube, der Austausch ist wirklich unverzichtbar, um am Ende des Tages für alle sinnvolle Lösungen zu arbeiten, ja.
Und dann in Ihrem Beispiel vielleicht ja schon der Austausch, ja, Sie wären jetzt nicht mit jedem kleinen Arzt, der dort ein CT-Gerät von Ihnen in seiner Praxis zu stehen hat, reden wollen das Gespräch suchen. Aber große Player, das macht ja schon Sinn, die Standards auch ein bisschen zu entwickeln mit den Kunden zusammen, um dann allen sagen zu können, schaut, das ist das, was wir uns überlegt haben. Die drei Großen, mit denen wir gesprochen haben, finden es gut, du kannst hier auf den Knopf drücken, da kriegst du alle Daten, aber vielleicht nutzt dir auch was anderes was wir uns jetzt hier überlegt haben.
Ich denke auch durchaus, die Verbandsarbeit ist hier ganz wichtig und etwas, was wirklich weiterhelfen kann. Der Austausch über diverse Verbände, das bietet gute Plattformen und da findet man sicherlich auch sehr viele Gleichgesinnte und da kann man sich wirklich, glaube ich, auch sehr gut austauschen, um wirklich am Ende Lösungen zu arbeiten, die für alle hilfreich sind.
Prima, ja, sehr guter Punkt noch, ne? Von BDI hören wir, die Industrieseite war da sehr stark vertreten im Lobbying. Jetzt ist vielleicht dann Zeit, beide Seiten oder auch mal die potenziellen Profiteure mit an den Tisch zu bekommen. Das muss natürlich vor allem von denen kommen, dass man sich dann solche Foren, die es ja nun wirklich gibt, dann auch zu nutzen und sich zusammenzusetzen. Sehr schön. Herr Peschel, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und die Sicht aus eines Unternehmens, was jetzt dann unmittelbar betroffen ist, den Data Act natürlich zunächst als Compliance-Thema ansieht und ein bisschen die Hinweise dazu, wie man das angehen kann. Vielen Dank Ihnen.
Ja, herzlichen Dank, hat mir viel Freude gemacht.
Vielen Dank auch meinerseits. Wird super spannend zu sehen, was am 12. passiert. Wir haben natürlich mit Freude gehört, dass Sie gut vorbereitet sind. Und insofern auch der Aufruf an alle unsere Zuhörer. Also die Tipps, die hier so am Rande durchgegeben werden, wie man das anpackt, glaube ich, sind sehr, sehr wertvoll. Deshalb auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Herr Peschel, dass Sie da Einblick gewährt haben in das, was auch bei Ihnen schon alles passiert ist. Obgleich ja Sie durchaus Sorgen haben, ob das der richtige Weg war.
Sehr gerne.
Data Navigator Folge 18 ist im Kasten und es wird auch wieder weitere Folgen geben. Wenn ihr keine verpasst wollt, einfach abonnieren und dann up to date bleiben. Herzlichen Dank, kommt gut durch den Sommer. Bis dahin, auf Wiederhören.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.